vielleicht ist es falsch, eine Predigserie in der Sommerferien zu machen, wo man doch kaum alle jetzt 3 Wochen hintereinander da sind. Ich wiederhole heute aber die Geschichte von Jona nicht. Ich gehe davon aus, dass die meisten von euch die Jona-Geschichte kennen. Und das Wichtige vom Jona-Buch, und ich hoffe, dass da auch da ist, wo hängen geblieben ist, für die letzten 2 Sündige da gewesen sind. Es ist ein Buch, das uns Gott zeigt. Gott in seiner Liebe, Gott in seiner Geduld, Gott in seiner Gnade und Barmherzigkeit. Und zwar am Jona gegenüber, seinem Volk gegenüber, sogar der Assyrer gegenüber. Und spannend ist, da macht Gott allen 3 gegenüber, die sehr rebellisch sind. Und darum finde ich da eine gute Zusammenfassung. Gottes Liebe trifft unsere Rebellion. Spannend finde ich, dass man das Jona-Buch auch noch ganz anders kann anschauen kann, von einer völlig anderen Perspektive. Und so habe ich für euch eine Überraschung. Es geht noch einen Moment, erste Sonntag im September. Da kommt meine Tochter und haltet eure Predigt zum Jona. Ich habe sie schon gehört, ich habe sie so genial gefunden, dass ich das Gefühl hatte, das müssen wir uns auch anhören. Vor allem auch, weil es die Jona-Geschichte aus einer anderen Perspektive ist. Und merkt euch da, das solltet ihr noch nicht verpassen. Worum geht's? Ich glaube, es geht in dieser Predigreihe um die ganz grundsätzlichen Sachen von unserem Glauben. Es geht um Vertrauen oder Misstrauen Gott gegenüber. Es geht darum, einmal mehr sagen wir vielleicht, welchen Platz darf Gott in meinem Leben haben? Hat er die Herrschaft oder regiert in meinem Leben immer wieder nur meine Selbstherrschaft? Und dann nennt die Bibel Rebellion. Vielleicht findest du da ein bisschen übertriebenes Wort. Es betrifft uns, weil wir stehen auch als Kind, als die sich entschieden haben, Jesus nachzufolgen. Wir stehen zwischen den Fronten. Es ringt Gott um uns, es kämpft Satan um uns. Seit allem Anfang. Schon bei Adam und Eva sagt er, Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Der Appell von Satan ist, wähl doch die Selbstherrschaft. Du brauchst doch den Gott nicht. Der drückt dich doch nur irgend in den Käfig hier. Und ich finde es spannend und ich finde es wichtig, dass man versteht, dass das auch uns betrifft. Wir, die schon lange mit Jesus unterwegs sind. Der Kampf, der gilt immer noch. Und vielleicht ist das ein Vers, wo ich euch so viel bringe, dass ihr dann am Schluss auch wissen, wenn ich nicht mehr da bin. Denn selbstsüchtig, wie wir sind, wollen wir immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unseren Egoismus nicht. Beide kämpfen gegeneinander, so dass ihr nicht ungehindert tun könnt, was ihr wollt. Ihr wisst, dass ich da einen sehr mutmachenden Vers finde. Das ist meine Chance, dass der Heilige Geist, der in uns lebt, dass er in uns kämpft. Kämpft darum, dass wir nicht in der Rebellion verbleiben, in der Selbstherrschaft, sondern dass wir immer wieder umkehren. Rebellion betrifft uns alle und es ist auch unsere Verantwortung. Wir sind in dem Kampf nicht ausgeliefert, sondern wir haben eine Wahl. Was hat mich zu dieser Predigtreihe veranlasst? Auch vielleicht zu meinem speziellen Blick aufs Jona-Buch. Es ist die Frage, wie reagiert Gott auf Rebellen? Wie reagiert Gott, wenn wir im Ungehorsam sind? Auch wenn wir ihm gleich, wenn er uns gleichgültig ist? Wenn wir ihm mit Undankbarkeit begegnen? Wenn wir unabhängig von Gott unser Leben gestalten? Wer ist gemeint mit? Wer meine ich? Alle Menschen? Also die, die nicht nach Gott fragen? Wir als seine Nachfolger? Ich habe gemerkt, für viele hat der Jona-Buch auch die Frage aufgeworfen, wie es mit denen, die einmal mit Jesus unterwegs waren und heute den Glauben keine Bedeutung mehr hat. Wie ist es mit dem Volk der Juden? Es ist eine Geschichte vom Volk der Juden, wie Gott mit ihnen umgeht. Aber ich glaube, Gottes Wesen, sein Herz, bleibt gleich. Und ich glaube auch, dass Gott gleich handelt. Und ich bin der Überzeugung, dass wir alle immer wieder das nötig haben, uns an dem zu messen, wie die Bibel uns Gott zeigt. Und dass wir uns nicht einen eigenen Gott basteln. Und dazu habe ich die Nachrichten gelesen.
Ciao zusammen, es ist schön gewesen. Mit diesen Worten ging Polohofer aus dem Leben. Er wurde 72 Jahre alt, litt zuletzt an Lungenkrebs. Da geht einer, der inspirierend war für die einen, irritierend für andere, auf jeden Fall und zu jeder Zeit jedoch intensiv.
Machen Sie sich Gedanken über das Jenseits.
Ich bin einfach gewundert, was passiert, wenn man den Schritt auf die andere Seite macht.
Haben Sie Angst davor?
Nein, gewundert.
Und wenn die Leute aus unserem Leben gehen, dann hat man ja oft die Frage, hätte ich doch noch ein Adieu sagen. Was würden Sie sagen, wenn Sie noch ein Adieu sagen?
Ja, ich glaube, wir haben das mit beiden beendet. Ich bin für die Ansichten gehabt. Und ich hätte wahrscheinlich auch gesagt, gute Reise und komm gleich wieder.
Ein guter Schlusssatz. Merci mal, Conny Mesko, dass Sie uns besuchen.
Nein, ich habe keine Angst. Ich bin nur gewundert. Ich bin sicher, dass sich der Polohofer sehr viel Gedanken gemacht hat über den Tod. Er hat seine Lebenspartnerin 9 Jahre begleitet, wo dann an Krebs gestorben ist. Gewundert, was passiert? Bringt er nicht etwas zum Ausdruck? Also, ich lasse einfach mal locker flockig auf mich zukommen. Beim Toni Vescoli spürt man etwas, dass er sehr stark beeinflusst scheint von irgendeiner Theorie über Wiederkunft, dass man wieder zurückkommt in das Leben. Und der Kommentar von Arthur Honegger war, das alles, das ist ein guter Schlusssatz. Ich finde es spannend, wo sie mir gelandet. Als Gesellschaft bei diesen Fragen, was denkt Gott über unsere Rebellion? Zwei Leute, Hulda ist jemand von uns, haben mir gesagt, oder haben wir beide das Gleiche gesagt. Jetzt bin ich ins Altersheim gekommen. Ich bin umgeben von lauter Leuten, die genau wissen, der nächste grosse Schritt in meinem Leben ist mein Tod. Und es interessiert kein Mensch im Altersheim. Ich kann mit niemandem über das reden. Es haben alle die schwierige Frage auf irgendeine Art und Weise auf die Seite gestellt, abgeschlossen, zu vernagelt. Mit dem Grund, dass ich euch das letzte Mal gesagt habe, es gibt es zu spät. Ich bin noch ganz anders aufgewachsen. Ich bin in einer gläubigen Familie aufgewachsen. Ich habe ganz genau gewusst um Himmel und Hölle. Ich habe dort in meiner Jugend begeistert Hermann Hesse gelesen. Und was ich von ihm verstanden habe, ist, wenn du befreit und glücklich willst dein Leben geniessen, dann musst du es schaffen, irgendwie das christliche Gewissen, die ganzen Moralvorstellungen, von denen musst du dich befreien. Das habe ich sehr schwierig gefunden. Ich habe es gehasst, dass ich so in einer frommen Familie aufgewachsen bin. Ich finde es spannend, dass man heute vielleicht gar nicht mehr Hermann Hesse liest. Das ist nicht einmal mehr spannend. Wer ist noch geplagt durch christliches Gewissen in unserer Gesellschaft? Wie denkt Gott über unsere Rebellion? Diese Frage und unsere Antwort und unsere Botschaft als Gemeinde ist in der Vergangenheit oft von Angst bestimmt gewesen. Wer von uns hat sich alles entschieden, eigentlich aus Angst vor dem Tod? Nur so wenig. Also dann habe wenigstens ich mich x-mal aus Angst bekehrt. Ich habe ja schon gesagt, bei jedem grösseren Gewitter als Kind. Später bei jeder Beerdigung. Oft ist mein Glaube, du solltest dich entscheiden, prägt sie von dem, du musst doch den Gott zufriedenstellen. Irgendwie musst du in die Kiste rein, die mir beschrieben war. Ich finde das spannend, wie sich das zum Beispiel auch zeigt an vielen Details. Wir müssen auswendig lernen, das Lied «Mir ist der Baum widerfahren». Hey, da hat im Fall einen Hammertext. Ich habe es leider nicht gehört. Ich hätte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein. Ich habe es nicht gehört. Ich habe nur Zorn gehört. Und ich glaube, es hat etwas damit zu tun gehabt, einfach mit allem rundum. Wie und wo ich das Lied haben müssen singen. Ich bin so froh, dass sich da etwas geändert hat. Wir singen heute miteinander das Lied vom Albert Frey. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Grundsätzlich ist die Botschaft keine andere. Aber ich durfte Albert Frey ein bisschen kennenlernen. Ich habe es auch gehört. Er, der christliche Lieder geschrieben hat, hey, der hat sich scheiden lassen. Und dann hat doch der den Mut, wieder auf die Bühne zu stehen und wieder Lieder zu singen. Hey, das ist ein echtes Lied. Und wenn du dem Mann begegnest, spürst du etwas von dem. Der hat verstanden, was Gnade ist. Und darum kann ich das Lied finden, da mein Herz. Funktioniert Angst und Druck? Ich glaube, wenn wir dort stehen bleiben, dann hat unser Glaube oft keinen Bestand. Oder vor allem auch wenig Ausstrahlung. Ich finde es relativ simpel. Bewirkt Angst und Druck in deinem Leben Vertrauen und eine Liebesbeziehung? Wer von euch liebt seinen Partner, weil er Mut? Halleluja, das kommt gut raus. Bewirkt Angst und Druck Begeisterung? Ich finde nicht. Die Geschichte von Jona finde ich spannend in diesem Zusammenhang. Er ist auf dem Schiff. Er erkennt, es ist wegen mir. Tut der Jona Buss? Nein. Er macht eine Trotzreaktion. Es ist mir egal, wer für mich ins Meer. Konfrontiert werden mit unserer Rebellion bewirkt in vielen eine Trotzreaktion. Wo der Jona dann im Fisch ist, da schreit er um Hilfe. Und lese Kapitel 2. In Kapitel 2 ruft er zwar inbrünstig um Hilfe. Steht irgendetwas von Umkehr und Buß? Nix. Gott, jetzt musst du mir helfen. Hat es Bestand? Gott gehört ihn und hilft ihm. Aber verändert sein Herz? Angst bewirkt oft eine oberflächliche Umkehr. Das sehen wir auch bei den Assyrern, beim Volk in Ninive. Die kehren um zu Gott. Aber es hat keinen Bestand. Ich glaube, Jesus beschreibt da im Gleichnis von den vier Ackerfeldern, wo er sagt, hey, die Saat geht auf, es wächst. Aber weil es keine Wurzel kann bilden kann, verdürrt es und ist alles wieder weg. Ich glaube, wenn Menschen nicht zu einer Beziehung und auch zu einer Liebesbeziehung zu Jesus durchdringen, dann hat es oft kein Bestand. Mich hat das geschockt. Ich habe einen Onkel, aufgewachsen, die Christen, sich für Jesus entschieden. Und dann verliert er seine Tochter an Leukämie. Und in dem Mikro, jedes Mal, wenn er mich getroffen hat, hat er mit mir Streit gesucht. Um mir wieder zu sagen, du bist doch auch nicht blöd, aber wie kannst du nur an dem festhalten? An dem Evangelium, an dem Gott? Ich habe mit der Zeit gewusst, dass er mich nur reizen wollte und so habe ich die Attacken gut überstanden. Mein Onkel, dem ist der Auto geplatzt, der ist auf den letzten Drücker, weil er so nahe war, noch gerettet worden. Und dann ist zufällig ein Evangelist vorbeigegangen in seinem Zimmer. Und der ist nachher begeistert zu mir gekommen. Und hat gesagt, du kennst doch, das ist doch dein Onkel. Weißt du, den kenne ich von jung auf, der war mit mir in der Jugendgruppe gewesen und jetzt immer nichts mehr wollen wissen. Jetzt hat er eine neue Hinwendung gemacht zu Jesus. Halleluja. 2 Monate später habe ich mein Mikro angetroffen und habe die gleichen alten Geschichten gehört. Wie ist Gott? Ich glaube, das ist eine wichtige Frage. Was für ein Bild zeigt mir den Menschen von Gott? Ich war gefragt, meine Nichte zu verheiraten. Sie hat mir gesagt, weißt du, Andreas, allem für sich habe ich mit dem Glauben nichts mehr zu tun. Aber ich möchte doch gerne unsere Ehe unter den Segen von Gott stellen. Würdest du uns trauen? Weil wir haben das Gefühl, du glaubst, was du da auch sagst. Dann sind wir miteinander ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und vielleicht findet ihr das komisch. Dann haben dem jungen Ehepaar gesagt, Ich wünschte mir für euch, dass ihr alles dürft vergessen, wenn ihr eure Hirne habt, wie Gott ist. Und sie war eine Scholapredigerstochter. Und sie hat sich von dem Glauben einfach radikal lösen. Und ich habe ihnen gesagt, ich würde mich so freuen, ihr könntet die Leittaste drücken und nochmal vorne anfangen, den Gott von der Bibel kennenzulernen. Ich finde es spannend, was Gott macht. Ihr Mann ist katholisch, hat eigentlich wenig am Hut. Jetzt haben sie zuerst ein Eheseminar bei der Heilsarmee besucht und als nächstes habe ich jetzt gehört, dass sie ein Erziehungsseminar besucht haben bei der Heilsarmee. Gott ist am Wirken. Aber ich glaube, sie müssen ihre Festplatte kräftig überschreiben. Wenn wir verstehen, wie ist Gott? Und diesem Vers, jetzt kommt er wieder, jetzt müsst ihr ihn wieder mit mir laut sagen, so ist Gott. Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende, du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. Und für alle die, die es verpasst haben, die Geschichte rund um den Jona ist voll von so Sätzen. Der Hosea schreibt über die gleiche Zeit und sagt, ach, wie könnte ich dich, Israel, in den Stich lassen? Wie könnte ich dich aufgeben? Sollte ich dich vernichten? Nein, es bricht mir das Herz. Ich kann es nicht, ich habe Mitleid mit dir. So ist Gott. Und jetzt spürt ihr es, jetzt mache ich dann gerade etwas Verrücktes mit euch. Ich hoffe, da habt ihr geschnallt. Ich hoffe, da habt ihr verstanden vom Jona-Buch. Und so ist Gott auch. Mit Freundlichkeit und Liebe wollte ich sie gewinnen. Trotzdem weigerten sie sich, zu mir umzukehren. Deshalb soll nun der assyrische König über sie herrschen. Salmanasser, der König von Assyrien, eroberte Samaria. Er verschleppte die Israeliten nach Assyrien in Verbannung. Dies geschah, weil sie dem Herrn, ihrem Gott, nicht mehr gehorchten. Das ist aus Jona-Buch. Und darum habe ich euch letzten Sonntag den sehr provozierenden Satz eingeblendet. Durch Liebe, Güte, durch alles möchte Gott unser Vertrauen gewinnen. Aber es gibt es genug, es gibt es spät. Gnade gibt es nur, weil Gott auch ein gerechter Richter ist. Ich habe auch verstanden, wo wir frisch auf Kenia gekommen sind, habe ich die Geschichte gehört. Der Präsident Moi hat im 1982 einen Putsch gegeben von einem Teil der Generäle. Der Putsch ist niedergeschlagen worden, die Generäle sind vor Gericht gestellt worden und nach kenianischem Gesetz zum Tod verurteilt worden. Und dann ist der Präsident Moi, hat diese Männer begnadigt. Hat die Strafe in lebenslängliche Haft verwandelt und 8 Jahre später hat er sie auf freien Fuß gesetzt. Gnade, Barmherzigkeit von Gott, da gibt es nur, weil es auch eine gerechte Strafe gibt. Und darum habe ich euch das Bild gezeigt. Aber ich habe gemeint, ich müsse es so machen, damit ihr es auch erkennen könnt. Das Bild war falsch. Es ist so und es ist noch viel krasser. Kommen wir da raus? Es gibt ein krasses Ungleichgewicht zwischen Gericht und Gnade bei Gott. Lese euch den Satz und dann müsst ihr über den ein bisschen nachdenken. Es gibt bei Gott eine krasse Unausgewogenheit zwischen seiner grenzenlosen Liebe, seiner bedingungslosen Annahme und dass seine Liebe und Annahme Grenzen und Bedingungen hat. Du musst selber ein bisschen darüber nachdenken, ist das ein Widerspruch? Ich nenne es eine Spannung. Grenzenlos ist Gottes Liebe. Aber es gibt eine Grenze. Und die Bibel sagt uns, und unseren Vers, den wir immer auswendig sagen, sagt es uns auch. Die Grenze heisst, die Bedingung heisst Umkehr. Und darum reden wir jetzt über Umkehr. Das Evangelium ist das Angebot der Umkehr. Du lässt dich umstimmen. Das ist eine Bedingung. Und strafst dann doch nicht. Im Chronikbuch ist es noch ein bisschen ausgedutscht. Wenn sie zu mir rufen, dann will ich im Himmel ihr Gebet erhören. Fix zugesagt, wenn sie rufen, ich gehör's. Wenn dieses Volk, das meinen Namen trägt, sich mir in Demut unterordnet, von seinen falschen Wegen umkehrt und nach mir fragt, dann will ich ihnen vergeben und ihr geplagtes Land wieder heilen. Hey, das ist Evangelium. Und Evangelium beinhaltet Umkehr. Es ist einfach die Frage, tönt Umkehr, Buß, Unterordnung gut in deinen Ohren? Ich mache jetzt keine Abstimmung. Wenn ihr ein bisschen sind, so wie ich, für mich tönt es grundsätzlich nicht gut. Unterordnung. Ich bin schon viel zu lange mein eigener Chef. Unterordnung, Buß, Umkehr hat etwas Demütigendes. Und an dem geht nichts vorbei. Das Eingeständnis zu Gott, du hast recht und ich bin falsch. Kannst du das gut sagen? Du hast recht und ich bin falsch. Ich habe rebelliert. Ich habe meinen eigenen Weg gewählt. Da fällt es nicht leicht. Umkehr hat nichts damit zu tun, dass du die Entscheidung triffst, von jetzt an mach ich es gut. Von jetzt an werde ich dich, Gott im Himmel, zufriedenstellen. Das hat nichts mit Umkehr zu tun. Das war das, was wir letzten Sonntag gesehen haben, von dem, der meint, er könne am Fest teilnehmen und finden, ich brauche kein neues Kleid. Aber da mit dem Kleid, das finde ich spannend. Die Geschichte vom verlorenen Sohn heisst umkehren. Und sich von dem Gott mit stinkenden Kleidern, er hat auch gestunken. In Annahme zu. Und vielleicht hast du das Gefühl, ich bin schon 40 Jahre gläubig. Ich stinke nicht mehr. Hast du eine Ahnung? Immer wieder gibt es nur einen Weg. Zurück in die Arme von Gott im Bewusstsein, rebelliert. Ich stinke. Und Gott steht da. Und er ist es, wo den Dusche verabreicht und das neue Kleid und den Ring. Umkehr bedeutet letztlich immer wieder, Gott seinen Platz zurückzugeben. Das, was wir für uns selber in Anspruch genommen haben. Und das habe ich als Jugendlicher nicht wollen. Weil ich ganz ein schräges Bild hatte, wer der Gott denn ist. Und darum ist die entscheidende Frage, zu welchem Gott kehrst du um? Was ist das für ein Bild, das du hast, der auf dich wartet, der sagt, hey, kannst du kommen, du stinkst zwar. Hey, das sagt der Vater im Fall gar nicht. Er hat nur der Sohn gewusst, dass er stinkt. Zu welchem Gott kehrst du um? Und darum hängt er vielleicht die Karte nicht auf. Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. Hast du den Gott schon gespürt in der Jona-Geschichte? Sonst hast du sie noch nicht verstanden. Den muss ich noch ein paar Mal lesen. Zu welchem Gott kehren wir um? Und jetzt, es würde mich wirklich reizen, dann noch eine neue Predigserie dazu zu machen. Und da mache ich jetzt nur die Leitung. Aber wir machen die Predigserie auch nicht. Umkehr. Da, wo ich so schlimm gefunden habe, oh, da müsste ich. Hey, da ist so etwas von Geniales, wenn ich verstanden habe, wer Gott ist. Hey, Umkehr ist nicht lässig. Umkehr ist lässig. Das ist das Beste. Ich gebe euch einfach ein paar Stichpunkte. Umkehr heisst bei Gott Annahme finden. Das, was ich immer wieder als neue Identität bezeichne. Dass ständig, ob es daneben geht an meinem Arbeitsplatz oder nicht, ob ich gerade wieder ausgerastet bin mit meinem Kind, ist Gott da und sagt, hey, in meinen Augen bist du wertvoll. Ich habe dich gern. Ich habe dich trotzdem gern. Hey, ist das ein guter Grund zum Umkehren, wenn du so einen Ort findest? Sein Gesetz verstehen, das habe ich als Jugendliche ganz schlimm gefunden. Gott als Spielverderber. Was der von mir alles, was ich alles nicht hätte dürfen. Und aussen an dieser Krishona war das Gras wahnsinnig grün. Und in dieser Krishona, da sind Stoppeln, die da gestanden sind. Grauhaft. Der David sagt, ich liebe dein Gesetz. Hey, alles, was du sagst, sind geniale Ideen für dein Leben, dass du die Fülle kannst entdecken kannst. Mein Lebensplan für dich ist genial. Weil ich die gerne habe. Freiheit. Da müsste ich dann eben auch ganze Predigt dazu machen. Ich sage kurzfassig. Freiheit ist nicht tun und lassen können, was man will. Sondern nicht tun müssen, was man eigentlich nicht will. Hey, das ist ein ganz schlauer Satz. Du musst mal darüber nachdenken. Wenn Jesus dir die Freiheit gibt, nicht mehr müssen zu reagieren aus deinen Launen raus. Nicht mehr müssen zu verletzen. Nicht mehr müssen alles, was zum Beispiel mit Sucht zu tun hat, mit Ängsten zu tun hat. Der Angebot von Jesus, zurückkommen zu ihm, heisst zurück in die Freiheit. Wer den Sohn frei macht, der ist recht frei. Ich muss vorwärts machen. Vergebung empfangen. Vergebung können gehen. Nicht mehr bitter müssen sein. Keine Anklage, keine alte Geschichte. Geborgenheit zu erleben. Ich bin halt viel mit alten Leuten zusammen. Das, was immer wieder kommt, ist, ich weiss, ich bin nie allein. Jesus ist immer da. Dann finde ich als junger Mann nicht so gleich. Aber irgendwann hat jeder den Moment, wo du weißt, ich bin nicht allein. Leben in Eigenverantwortung unter seine Führung. Da muss ich auch ganze Predigt dazu machen. zurückgehen zu Gott unter seine Herrschaft heisst nicht, dass du jetzt von jetzt an eine Marionette bist. Ich glaube, das Lieblingswort von Gott ist, wenn wir zu ihm kommen und sagen, schau mal, das ist meine Idee. Wie siehst du das? Ist gut, wenn du das fragst. Dann sagt Gott, ich glaube zu einem hohen Prozentsatz, go for it. Ich freue mich. Ich freue mich, dass du mit deinen Gaben dich einsetzen willst. Go for it. Zurückkommen zu Gott ist kein Gefängnis. Gibt es eine bessere Art, wie umzukehren? Ist Evangelium nicht ein Hammerangebot? Warum haben wir aus dem Evangelium so eine grauenhafte Geschichte gemacht? Und jetzt Gumpi. Nein, ich muss euch sagen. Also, wenn wir Gottes Geduld, Barmherzigkeit, Liebe, Gnade verstanden haben, dann glaube ich, dann dürfen wir Menschen, die Jesus noch nicht kennen, gnädig, barmherzig, geduldig, liebevoll begegnen. Um so ihnen, der Gott von der Bibel, der grenzenlos liebt, auch wenn es Grenzen von der Umkehr braucht, den Gott möchten wir noch zeigen. Und jetzt muss ich noch ganz kurz etwas sagen zu der speziellen Situation, wo für alle, die betroffen sind, einfach ein grosser Schmerz ist. Wie ist das, wenn ich Angehörige habe, wenn ich Leute habe und ich besonders auch liebe, wo vielleicht sogar mit Jesus unterwegs sind, aber heute nichts mehr mit dem Glauben am Hut haben? Ist denn die Botschaft, wenn du sagst, da gibt es eine Grenze, da gibt es eine Bedingung, die halte ich nicht aus? Ich verstehe es. Als erstes möchte ich sagen, es ist nicht an uns zu beurteilen, wie Gott einmal richten wird. Sagt die Bibel einfach, nicht unseren Job. Müssen wir nicht machen. Müssen uns auch keine Gedanken dazu machen. Gott versteht dich, weil es ist genau seine Situation gewesen mit seinem Volk, wo er alles für sie tun hat, wo er einfach um sie gerungen hat, mit seiner grenzenlosen Liebe, wo Jesus kann sagen, wie eine Henne habe ich versucht, Krücken um mich zu scharen. Und ihr habt nicht gewollt. Gott kennt dich, wenn du an dieser Situation leidest. Und Gott zeigt uns, dass er in seiner grenzenlosen Liebe, Geduld, Sehnsucht dranbleibt, alles dran setzt, dass Menschen umkehren können. Aber umkehren muss jeder selber. Gott leidet an dieser Situation. Wir dürfen es auch. Wie sollen wir uns verhalten? Ich glaube, wir haben es nötig, uns von Gott ganz bewusst, auch in dieser Überforderung, und es ist oft eine Überforderung, einfach in den Ohren zu legen, dass er uns seine Sehnsucht, seine Liebe, seine Geduld, auch seine Weisheit immer wieder schenkt. Und dass es uns gelingt, diesen Menschen in besonderer Weise zu zeigen, wer Gott wirklich ist. Immer wieder sind wir in der Versuchung, gerade denen gegenüber, wieder mal zu sagen, wo die Wahrheit ist. Ich glaube nicht, dass es hilfreich ist. Die meisten von denen wissen, kennen die Wahrheit. Absolut. Und manchmal, wie man vielleicht eben auch nicht nur eine glückliche Rolle gespielt hat in dieser Situation, kann man nur noch beten. Es ist immer falsch, wenn man sagt, nur noch beten. Kann man beten. Und nicht aufhören. Weil man selber für die Betroffenen nicht mehr hilfreich sein kann. Das gibt es. Und dass Gott einfach andere Wege brauchen muss, um sie auf irgendeine Art und Weise zurückzuleben. Zurückleben zu sich. Das ist für mich die Botschaft von Jona. Ich bete. Herr Jesus, lass uns neu verstehen, wer du bist und was uns geschenkt ist in dir. Lass uns ein bisschen mehr verstehen von deiner Liebe, von deiner Gnade, von deiner Barmherzigkeit. Und lass uns Menschen sein mit einer Ausstrahlung von deiner Liebe und von deiner Barmherzigkeit. Und du hast uns zugesagt, dass du uns das möchtest schenken. Und lass uns selber Menschen sein, die verstanden haben, wer du bist und darum auch den Mut haben, immer wieder umzukehren. Und auch einzugestehen, dass wir umkehren müssen. Danke für das gewaltige Angebot. Amen.